Ich weiß, was Erweckung ist. Niemand? Ich sehe keine Hand. Darf ich fragen, wer vielleicht schon einmal Erweckung erlebt hat? Ja. Persönliche Erweckung gibt es bei jedem, der erwacht und vom Heiligen Geist gezogen wird. Aber Erweckung in einer Gesellschaft, in einer Gegend, in einer Gemeinde, an einem Ort, ist etwas Himmlisches. Ich habe das mehrere Male erlebt in meinem Leben. In unserer Heimat, an unserem Heimatort, einige Male und dann auch anderswo. Unser Heimatort war, als ich heranwuchs, klein war, ein gottesfürchtiger Ort. Dort waren einige Gemeinden und es wurde der Gottesdienst regelmäßig besucht von wohl fast allen Bewohnern der ganzen Gegend. Aber mit der Zeit sackte das geistliche Leben ab und die Gegend wurde sehr gottlos. Und man fragte sich, ob es je wieder Neubelebung geben könnte. Ich kam einmal zu meinem Großvater, der gerade neben dem Gemeindehaus wohnte, und fand dort drei Schwestern zusammen. Die eine arbeitete, versah den Haushalt meines Großvaters. Meine Großmutter war gestorben und sie sah dort nach dem Rechten. Und eine war meine Cousine und eine andere war wohl eine Freundin von diesen Zweien. Und ich habe vielleicht gefragt, was sie machten. Sie sagten, sie würden beten um Erweckung. Ich dachte, beten um Erweckung in Waldheim? Das ist ja allerhand. Ob es das überhaupt noch geben kann? Sie haben weiter gebetet. Gott hat erhört. Es brach tatsächlich Erweckung aus. Es ist etwas Schönes, wenn junge Menschen auf der Straße, dort geschah es, konnte es geschehen, auf dem Lande konnte man mit diesen Pickups, das sind die kleinen LKWs, in die Stadt fahren. Hinten war es offen, stellte man sich dorthin und hatte eine Plattform, eine Bühne. Und von dort aus gab man Zeugnis von dem, was der Herr in seinem Leben getan hatte. Oder man ging in andere Ortschaften und verkündete dort das Evangelium. Einfach zeugnishaft. Das ist mehrere Male geschehen. Das ist etwas Herrliches. Wenn Menschenherzen erfasst werden. Unser Nachbar war wohl gottesfürchtig, aber es war zu bezweifeln, dass er bekehrt war. Es brach eine Erweckung aus, einmal in der Nachbargemeinde, das war eine mennonitische Gemeinde. Und der Prediger war ein sehr nüchterner Verkündiger, hat leise, langsam, ganz einfach gesprochen. Aber irgendwie hat der Heilige Geist gewirkt und Menschen kamen zum lebendigen Glauben, was in dieser Gemeinde nicht immer so die Gewohnheit war. An einem Abend steht unser Nachbar auf und gibt ein Zeugnis von dem, was der Herr in seinem Leben getan hat. Das war für mich schon bewegend. Ich habe hier vielleicht erzählt von dem jungen Mann aus Ungarn, der in der Gemeinde, unsere Gemeinde in Waldheim, Saskatchewan in Kanada. Mein Vater da war damals der Leitende. Er hat ihn gebeten, die Predigt zu halten. Seine Frau war aus dieser Gegend. Und er begann seine Predigt mit einer Frage an uns alle. Warum schickt Gott Erweckung? Er kam aus einer Erweckung in Ungarn, ein schottischer Evangelist, zusammen mit dessen Arbeit wir einmal nach Europa kamen. Der war dort gewesen und hatte in großen Segen gewirkt. Und es geschah eine Erweckung, die lange anhielt. Zwischendurch sah er sich vom Geist Gottes geführt, zu unterbrechen, und er zog weiter in den Osten und verkündete dort das Evangelium von Mann zu Mann, verteilte Traktate. Er war wohl der letzte Zeuge, der in dieser Gegend das tun durfte. Hinter ihm wurden die Türen gleichsam verschlossen. So führt der Heilige Geist. Er kam zurück, das war in Ungarn, und die Erweckung zog weiter. Es wurde sehr viel gebetet. Es waren zwei, der schottische Evangelist hatte seinen Bruder bei sich, der auch wohl verkündete. Und sie wechselten sich ab, als im Besuch der Gebetsgemeinschaft in einer Kirche. Der leitende Evangelist, der leitende Bruder, verließ das Haus. Es wurde rund um die Uhr gebetet. Er verließ das Haus und da war eine Frau, die war wohl länger da gewesen. Der merkte das. Er kam zurück, sein Bruder war inzwischen da gewesen. Er kam zurück und die Frau war immer noch da, war nicht nach Hause gegangen. Er ging auf sie zu und sagte, sie dürfen doch nach Hause gehen. Es sind hier andere Leute, die beten. Und sie sagte zu ihm, Mr. Stewart, Sie sind nicht der Heilige Geist. Es war eine Frau, die sich wusste, vom Geist Gottes geführt, einfach auszuharren im Gebet. Bei Spurgeon sagt man, dass, es war wohl unten im Keller, Menschen gebetet haben, während er oben das Wort verkündete. Sehr viele kamen immer wieder zum Glauben durch seine Verkündigung. Seine Predigten wurden gedruckt, gingen in alle Welt und in die abgelegensten Orten kamen Menschen zum Glauben. Das kann Gott tun und das kann er wieder tun. Wir haben einen großen Gott, der Menschenherzen zu bewegen vermag. Wir vermögen das nicht. Wenn wir zu Menschen reden, scheinen sie immer wieder abzulehnen. Wollen wir aber weiter beten? Eltern haben für ihre Kinder gebetet. Wir haben für unsere Kinder gebetet. Der Älteste und die Jüngste haben lange ausgeharrt. Aber der Herr hat ihre Herzen erweicht. Es ist wie ein Wunder, wenn mit einmal die Nachricht kommt, es ist Buße eingetreten. Tränen fließen und der Himmel freut sich. Wollen wir beten, wenn wir von unserem großen Gott hören? Ich zitiere eine Bibelstelle nach der anderen. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Gottes Wort ist es, das unser Brot ist. Gott selbst ist es, der unsere Freude ist. Wollen wir ausharren, selbst persönlich, bis wir erweckt werden? Denn wir schlafen zu oft. Und es ist mein Gebet, dass der Herr mich weckt, wo ich schlafe. Wir können an verschiedenen Stellen schlafen. Auf der einen Seite können wir wach sein für etwas, auf der anderen Seite können wir ganz schön schlafen. Und wir wissen es nicht einmal. Wenn wir schlafen, wissen die meisten von uns nicht, dass sie schlafen. Ja. Das ist auch geistlich so. Deshalb wollen wir vom Herrn uns hellwach machen lassen, beten, dass wir wirklich erwacht sind und dass wir frisch sind in unserem Wandel mit dem Herrn und dass wir den Herrn erleben in unserem Leben, Gebetserhörungen erfahren. Und erleben, dass die Gnade des Herrn wirkt um uns her. Das darf unser Gebet sein. Wenn er das nicht schenkt, dann wollen wir einfach ausharren. Spurgeon sagt einmal, und wenn alles zusammenbricht, wir dürfen einfach weiter dem Herrn vertrauen und weitermachen. Jesaja 40, die letzten Verse. Der Christ braucht nicht matt zu werden. Er kann auffahren mit Flügeln wie Adler. Er kann laufen und er kann weitermachen. In einigen Übersetzungen heißt es vielleicht schreiten oder gehen. Aber ich meine, im Grundtext steht einfach weitermachen. Manchmal ist man sehr müde und alles, was man tun kann, ist noch den Fuß vor den anderen zu stellen. Aber man macht weiter, bis man am Ziel angekommen ist. Und wenn alle anderen weichen, es war schon mutig von Petrus, das zu sagen, was er sagte. Und wenn alle dich verlassen, ich will dich nicht verlassen. Das war richtig. Er hat sich übernommen, das ist klar. Aber es war wirklich ein guter Wille, den er hatte. Er liebte seinen Herrn und er wollte ihm treu sein. Er ist natürlich auf die Nase gefallen. Aber dann wollen wir wieder aufstehen und uns vom Herrn aufrichten lassen und weitermachen. Ob wir jung oder alt sind, nicht ruhen, bis der Herr wirklich unsere Freude ist. Nun, das zur Einleitung. Ich bin so dankbar, nicht nur in unserem Heimatort, sondern auch in unserem Dienst haben wir das erlebt. Es ist etwas Herrliches zu sehen, wenn die Gnade Gottes um uns weht. Unser Thema für diese Tage ist ja die Eigenschaften Gottes und was sie für die Gemeinde bedeuten oder wie das sich auswirkt, wenn wir diese bedenken. Ich habe einleitend bemerkt, dass wir an drei große Eigenschaften denken können. Gott ist groß, Gott ist gut und Gott ist dreieinig. Wir sind immer noch bei der ersten Eigenschaft, Gott ist groß. Die hat wieder verschiedene Zweige in sich. Gott ist groß in seinem Wissen, wie das in Psalm 139 so schön ausgeführt wird, in der ersten Strophe. Sodann ist Gott groß in seiner Gegenwärtigkeit. Er ist überall da, niemand kann ihm entfliehen. Das besingt David in seiner zweiten Strophe in Psalm 139. In der dritten bedenkt er Gottes Größe in seiner Macht. Wir sagen da, Gott ist allmächtig. Wenn wir sagen, dass Gott allmächtig ist, dann ist damit gemeint, dass er alles tun kann, was er will. Er vermag alles zu tun, was er will. Er tut nicht alles, was er kann, aber er kann alles tun, außer das, was mit seinem Wesen nicht in Einklang wäre. Seine Allmacht entspricht seinem ganzen Wesen. Alle seine Tugenden, alle seine Eigenschaften verhalten sich zueinander wie eine Harmonie, wie ein harmonisches Lied. Nichts widerspricht dem anderen. Sie stehen alle in Einklang miteinander. Ich möchte einmal arbeiten über die Harmonie Gottes, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Vielleicht kann jemand mir helfen. Die Allmacht Gottes hat verschiedenartige Bedeutung für seine Geschöpfe. Für den mit Gott Versöhnten ist diese Wahrheit Grund zum Vertrauen und zur Ruhe. Man kommt zur Ruhe in Gott über seine Macht. Zu Jesaja 41, Vers 10, wo steht, ich stärke dich, schreibt Spurgeon einmal, wenn wir zum Arbeiten oder Leiden gerufen werden, überschlagen wir unsere Kraft. Dabei erscheint sie uns oft kleiner, als wir denken, dass sie sein müsste. Aber seien wir nicht mutlos. Wir haben alle das Wort, ich stärke dich. Gott hat eine allmächtige Stärke. Er kann uns seine Stärke mitteilen. Das vermag Gott. Und er verheißt, dass er es tun wird. Er will die Nahrung unserer Seele und Gesundheit unseres Herzens sein. Dort will er seine Kraft offenbaren. Es ist gar nicht auszusprechen, wie viel Kraft Gott einem Menschen geben kann. Kommt aber die göttliche Kraft, so hört die menschliche Schwäche auf, ein Hindernis zu sein. Gott ist nicht begrenzt durch unsere Schwachheit. Und wollen wir nie sagen, das haben wir in Schwachheit getan, wenn wir etwas in der Gemeinde verrichtet haben. Das darf in der Kraft des Herrn getan werden, nicht in unserer Schwachheit. Und die Schwachheit oder die Stärke brauchen wir auch gar nicht zu spüren. Alles, was wir tun, tun wir in seiner Kraft. Ob uns danach ist oder nicht, ob wir es fühlen oder nicht, wir tun es einfach. Ich bin oft auf die Kanzel getreten, schwach, wusste nicht immer, was ich sagen sollte. Aber wenn der Herr ruft, dann gibt er das Nötige. Er gibt die Worte, er gibt die Kraft, alles, was es braucht, ihm zu dienen. Wir bedenken an dieser Stelle wieder einige Lehrsätze. Erstens, wir dürfen uns auf die Schöpferkraft Gottes berufen. Ich finde das etwas Schönes, dass in der Bibel immer wieder dieses gemacht wird. Man erinnert sich an Gottes Kraft, die er offenbart hat, als er die Welt schuf. In der Apostelgeschichte 4, Vers 24 haben wir ein Beispiel. Die Gemeinde wird verfolgt, aber sie kommen zusammen und beten und sagen, sie, nachdem sie es gehört hatten, erhoben in Einmütigkeit die Stimme zu Gott und sie beten, unumschränkter Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was in ihnen ist, machte. Man beruft sich auf diese Schöpfermacht, um dann in der Gegenwart etwas zu erwarten von ihm. Versprochen hat Gott, das ist der zweite Lehrsatz, versprochen hat Gott, uns auf geistlicher Ebene zu helfen, uns heute. Israel ist ein irdisches Volk in einem irdischen Land mit irdischen Verheißungen. Aber die Gemeinde ist ein himmlisches Volk in einem himmlischen Land mit himmlischen Verheißungen. Und unsere Verheißungen gelten unserem geistlichen Leben. Gott hat sich nicht verpflichtet, uns es auf materieller Ebene, auf irdischer Ebene, gut gehen zu lassen. Da haben wir keine Verheißung. Hier ist alles persönliche Führung. Dem einen geht es gut, dem anderen geht es nicht gut. Das ist alles persönliche Gut, persönliche Führung, nachdem wir unsere Pflicht getan haben, natürlich. Aber auch wenn jeder bis ins Letzte treu ist, es geht nicht jedem gleich gut. Der eine gewinnt mehr, das ist die Führung des Herrn. Auch die leibliche Gesundheit ist Führung des Herrn. 2. Korinther Kapitel 1. Paulus spricht dort sogar von einer Gnadengabe. Dem einen ist so gegeben, dem anderen ist so gegeben. Auf irdischer Ebene sind wir auf den Herrn angewiesen, es so zu machen, wie er es will. Wir dürfen alle unsere Bitten ihm bringen, aber wir haben nicht die Verheißung, dass er uns alles gibt, was wir auf irdischer Ebene begehren würden. Dennoch wissen wir, solange Gott eines seiner Kinder auf der Erde belässt, und wir sind jetzt hier auf dieser Erde, wird er für uns sorgen, doch so, wie er will, wie gesagt. Seine Geretteten vermag Gott und hat er versprochen, zu bewahren. Ich möchte einmal Mut machen, das zu glauben. Gott kann uns und wird uns bewahren. Das Geheimnis ist Jesus Christus. Es gibt eine rege Diskussion über diese Frage, ob ein Christ zu einem Nicht-Christ werden könnte. Nicht, ob ein Christ verloren gehen kann. Das gibt es nicht. Christen kommen alle in den Himmel. Die Frage ist nicht, ob ein Christ verloren gehen kann. Passen Sie gut auf. Die Frage ist, ob ein Christ zu einem Nicht-Christen werden kann. Denn nur Nicht-Christen gehen verloren. Verstehen wir das? Das ist ein großer Unterschied. Warum? Solange wir auf Christus vertrauen, können wir nicht verloren gehen. Denn Christus ist unser Leben. Er steht gerade für uns. Und ihm können wir uns ganz anvertrauen. Solange ich mich auf Jesus Christus verlasse, bin ich ein Geretteter und ich darf darauf hoffen, dass er mich bewahrt. Was nicht heißt, dass ich aufhören könnte zu vertrauen. Und da wird's kritisch. Denn wir werden durch den Glauben Kinder Gottes und wir bleiben Kinder Gottes durch den Glauben. Wie ihr angenommen habt, Kolosser 2, Vers 6, den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Ich kam zum Herrn Jesus Christus durch Beten. Nicht jeder betet, wenn er Christ wird. Er glaubt, tut Buße, aber die meisten werden wohl mit einem Gebet zum Herrn Jesus kommen. Nun, wenn man Christ wird durch das Gebet, hört das Gebet nicht auf, nur weil ich Christ geworden bin. Das Gebet setzt sich fort. Ich werde Christ durch den Glauben, der Glaube setzt sich fort. Ich bleibe Christ, wie ich Christ wurde. Durch Glauben, Beten, Weitermachen, Vertrauen und so weiter. Das sind alles Variationen desselben Themas. Ich möchte Mut machen, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Der Fehler auf der anderen Seite der Debatte, derer, die meinen, einmal gerettet, immer gerettet, der Fehler dort ist, dass man nicht sich auf Jesus verlässt. Man verlässt sich auf eine Idee. Irgendwo meint man, wenn ich mich bekehrt habe, dann kann ich nicht mehr abgleiten. Was die Schrift natürlich nicht lehrt. Sie sagt, wir können abgleiten. Aber wenn man auf Jesus vertraut, dann gleitet man nicht ab. Denn das ist ja gerade das Geheimnis. Petrus sagt, wir werden bewahrt durch den Glauben. Und er hat die Macht, uns zu bewahren. Ich möchte hier Mut machen, zu glauben, zu vertrauen, auf die Macht Gottes, mich zu bewahren. Nicht mein Glaube tut es, er tut es, aber ich vertraue auf seine Macht. Wir dürfen wirklich Jesus ganz vertrauen. Jesus ist das Geheimnis. Wenn jeder das glaubt, dann ist mir einerlei, wie man darüber denkt. Aber Jesus ist der, der uns bewahrt. Nicht ganz einerlei, Entschuldigung. Denn es gibt große Gefahren, das habe ich vor einiger Zeit erlebt. Seine Geretteten vermag Gott und er hat versprochen, sie zu bewahren. Johannes 10, Vers 29. Ein Vers, der sehr oft zitiert wird von solchen, die sagen, man kann nie mehr verloren gehen oder abgleiten vom Herrn. Nun, was sagt dieser Vers? Jesus sagt, mein Vater, der sie, die Schafe, mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Wie viele Personen haben wir hier? Vier. Den Vater, den Herrn Jesus, das Schaf als Bild für die Person und jemand, der hier unter niemand, das heißt keiner von allen. Also es sind dort Leute, die uns abbringen möchten. Nun sagt Jesus, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und als alle. Und niemand, das ist der vierte, kann sie, die Schafe, aus meiner Hand rauben. Kein anderer kann mich rauben aus der Hand Jesu oder aus der Hand des Vaters. Die zwei sind zusammen. Kein anderer. Aber der Vers sagt nicht, dass ich nicht dazu kommen könnte, auszusteigen aus der Hand Gottes. Das sagt er nicht. Deshalb müssen wir die Verse ganz genau lesen, die dort geschrieben stehen. Ich weiß, es gibt andere Verse, die Schwierigkeiten bereiten. Aber dieser Vers sollte uns keine Schwierigkeit bereiten. Jesus kann uns bewahren, aber es verheißt hier nicht, dass niemand selbst nicht dazu kommen könnte, das Vertrauen in Herrn Jesus aufzugeben. Wie es dazu kommt, kann sehr verschieden sein. Ich befürchte, wir haben in evangelikalen Gemeinden sehr viele, die nie Christen waren oder die nicht mehr Christen sind. Wir brauchen dringend ein Erwachen, eine Erweckung. 38 und 39. Zuerst Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte 20, Vers 32. Da sagt Paulus zu den Brüdern aus Ephesus in seinem Abschiedswort: Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Das Wort Gottes hat diese Kraft. Deshalb, wenn wir Gottes Wort als unsere Stütze nehmen, als unser Fundament, dann wird der Herr uns bewahren. Das ist das Mittel, welches er gebraucht. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin überzeugt worden, es war ein Prozess, ich bin überzeugt worden, dass weder Tod noch Leben, noch himmlische Boten, noch Erstrangige, noch Kräfte, noch Gegenwärtiges, noch Künftiges, noch Hohes, noch Tiefes, noch etwas Sonstiges Erschaffenes uns wird trennen können von der Liebe Gottes. Merken wir, alles außerhalb von uns, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darauf dürfen wir vertrauen. Der Herr kann uns bewahren. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Römer 14, Vers 4. Wer bist du, der du über seinen fremden Hausknecht urteilst? Er steht oder fällt vor dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag, ihn aufrecht zu halten. Das sind mutmachende Worte, denen wir ganz vertrauen können. Wenn wir von der Kraft des Herrn sprechen in unserem Leben, dann glaube ich, dürfen wir die Apostelgeschichte 1, Vers 8 nicht überspringen. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir einen sehr wichtigen Vers, haben wir einen sehr wichtigen Vers. Ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist auf euch kommt, beziehungsweise wann der Heilige Geist auf euch gekommen ist, das heißt, der Heilige Geist ist die Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, und so weiter. Die Kraft kommt mit dem Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist Gott. Im Alten Bund, im Alten Testament, haben wir eine Anzahl von Stellen, die klar machen, dass die Kraft des Volkes Gottes Gott selbst ist. Er ist unsere Energie, das, was wir brauchen. Er selbst lebt in seinem Volk und im Neuen Testament in uns, durch den Heiligen Geist. Und er ist unsere Kraft. Wir denken sehr oft daran, dass Gott mir Kraft geben soll, vermitteln soll irgendwie. Und ich bitte um Kraft, wie wenn er mir ein Paket schicken sollte oder irgendwie mir zugießen sollte, seine Kräfte, die aus dem Himmel kommen. Nun, das ist eine Vorstellung, die vielleicht nicht ganz abwegig ist, aber die Schrift will uns daran erinnern, dass Gott selbst in uns wohnt und in uns unsere Kraft ist. Oder denken wir an Epheser Kapitel 3, Vers 16. Da betet Paulus, dass durch den Heiligen Geist die Christen in Ephesus und in der ganzen Umgebung, nehme ich an, dass diese gestärkt werden durch den Heiligen Geist in den inwendigen Menschen hinein. Zweimal gebraucht Paulus den Akkusativ, das heißt den vierten Fall. der zu beachten ist in Vers 16 und in Vers 19, wo er dort sagt, damit ihr gefüllt werdet in alle Fülle Gottes hinein, Bewegung. Und so haben wir es auch in Vers 16. Gottes Kraft will mehr und mehr in uns hineindringen. Jesus wirft seinen Zuhörern einmal in Johannes 8 vor, dass sein Wort nicht weiterkommt in ihrem Innern. Sehr interessante Formulierung. Jesus erwartet, dass sein Wort ans Ohr gelangt. Wer Ohren hat zum Hören, einige haben es für Metall anhängen, andere haben es zum Hören. Wer Ohren hat, und die hat er zum Hören, der soll sie auch dazu gebrauchen. Warum? Weil das Ohr das Tor zum Kopf ist. Und im Kopf arbeitet Gott. Hier ist das Herz, nicht hier. Hier ist mein irdisches Herz. Aber hier ist mein Geist. Der innere Mensch ist in meinem Denken. Es ist nicht nur eine gewisse Art vage Mitte meiner Persönlichkeit. Das haben sich irgendwelche Theologen oder Psychologen ausgedacht. In der Schrift ist der innere Mensch das Herz. Und der innere Mensch ist die Persönlichkeit und dort wohnt Gott. Und in diesen inneren Menschen hinein spricht Gott über das Ohr. Gott hat es so verordnet, dass er mittels Wort mit uns verkehrt. Nicht über das Gefühl. Wir hatten einmal eine Krise in unserer Gemeinde in Basel. Und es waren gewisse Personen dort, die wollten gefühlsmäßig mehr. Und wir hatten dann ein Gespräch bei uns von einigen Personen. Der eine sagte ganz offen, er wollte etwas Stimmung, er wollte etwas spüren. Ja. Das ist nicht die Art, wie Gott mit uns umgeht. Ich habe lange gerungen über dieses Thema. Wie sieht es aus, wenn Gott in uns wirkt? Was ist da? Was spüre ich? Was merke ich? Ich muss nichts merken. Darüber bin ich zur Ruhe gekommen. Es ist Glauben. Ich brauche nichts zu fühlen. Ich brauche nichts zu spüren. Ich muss wissen. Gott hat gesprochen. Jesus erinnert seine Jünger. Dann, wenn das kommt, dann denkt, ich habe es euch im Voraus gesagt. Wir müssen Gottes Wort behalten im Kopf, im Herzen tragen, sagt Gott, 5. Mose 4. Die Worte, die ich euch gebe, die sollst du in deinem Herzen tragen. Dort tun sie ihr Werk. Und wenn Gottes Wort in das Ohr kommt, dann soll es hineindringen in unsere Gedanken. Es soll bewegt werden, wie Maria das gemacht hat. Sie bewegte alle die Worte der Hirten in ihrem Herzen. Es will bedacht werden. Wenn wir von hier heute Abend gehen, wollen wir es mitnehmen, nicht hier lassen. Gottes Wort will mit uns gehen, in unserem Denken, in unserem Herzen, im ganzen inneren Menschen. Es will durchdringen und Jesus wirft seinen Zuhörern vor, es dringt nicht durch. Es geht nicht durch euer Inneres. Und darum betet Paulus, dass es hineindringt, dass die Macht Gottes mehr und mehr hineinwirkt in alle Ecken meines Wesens. Wo ich plane, wo ich empfinde, wo ich bedenke, alle Gebiete meines Lebens, die im Inneren des Menschen bewegt werden. Wenn wir morgens früh aufstehen, muss geplant werden, muss bedacht werden, was werden wir heute machen und so weiter. Dass die Macht Gottes uns dann beherrscht und wir Vertrauen zu ihm haben. Gottes Kraft will uns ganz durchfüllen, damit wir von ihm getragen werden. Epheser 3, Vers 20. Dem, der überaus, über alles hinaus zu tun vermag, überaus mehr als das, was wir bitten oder begreifen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Gottes Kraft wirkt in uns. Wir dürfen beten, dass sie wirklich zu vollem Zuge kommt. 2. Timotheus 1, Vers 12. Aus welchem Grunde ich auch dieses leide. Ich schäme mich jedoch nicht, schreibt er an Timotheus, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und bin überzeugt, er vermag mein Anvertrautes für jenen Tag zu verwahren. In den Timotheusbriefen wird zweimal vom Anvertrauten gesprochen. Das eine Mal ist es der Auftrag, der Paulus und Timotheus dann anvertraut ist. Und diese anvertraute Aufgabe sollen sie in Treue verrichten. Hier, dieses Anvertraute ist ein anderes. Das ist das Seelenheil, das Paulus Jesus anvertraut. Er hat sein Leben Jesus anvertraut und er weiß, der Herr ist mächtig, ihn zu bewahren und ans Ziel zu bringen. Und er will seinem jungen Mitarbeiter Mut machen, ebenfalls Gott zu vertrauen. Hebräer 2, Vers 18. Denn insofern er selbst als ein Geprüfter gelitten hat, das heißt Jesus, kann er denen, die geprüft werden, helfen. Gott hat Jesus geholfen und Jesus kann uns helfen. Jesus ist geprüft worden, hat sich bewährt. Er ist der Allmächtige und er vermag mir zu helfen in meinen Prüfungen, mich zu bewahren. Wollen wir uns ihm anvertrauen, nicht uns auf uns selbst verlassen. Hebräer 7, Vers 25. Deshalb vermag er auch bis aufs Völligste zu retten. Das heißt, bis ans Ende, ganz, vermag er zu retten, die, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Er lebt die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden. Jesus ist jetzt dabei, seine Gemeinde hindurchzubringen. So sagt es uns die Offenbarung. Petrus hat denselben Gedanken in 1. Petrus 2, den wir hier haben. Wir kommen zu Christus, wenn wir uns bekehren. Wir sagen, wir haben Jesus gefunden, er hat uns gefunden, wir sind zu ihm gekommen. Aber die Schrift weiß von einem ständigen Kommen. Wir sind immer dabei, zu ihm zu kommen. Professor Beck erinnert einmal daran in seiner Besprechung der Petrusbriefe. Fand ich sehr wertvoll. Christen sind betende Menschen. Sie kamen zu Jesus und sie kommen immer wieder. Sie sind Kommende. In 1. Petrus 2, es dürfte Vers 2 oder 3 sein, in diesem Bereich, da haben wir diesen Gedanken. Wir kommen zu ihm als Hinzukommende. Eine beständige Bewegung. Wir sind betende Menschen. Wir kommen stets zum Herrn mit allem unserem Anliegen. Das dürfen Sie jetzt tun, während ich spreche. Sie dürfen bitten, dass Gottes Wort Raum hat in Ihrem Herzen, das bewegen, wenn Ihnen etwas auffällt. Nicht alle Scheiben, die hier geboten werden, können Sie mitnehmen. Aber etwas, und der Herr wird etwas aufs Herz legen. Judas 24. Aber dem, der euch ohne Straucheln zu behüten vermag und ohne Tadel mit hoher Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ist das nicht schön? Jesus will einmal mit großer Freude mich und dich vor seinen Vater stellen. Hier ist er, diesen Herbert, den habe ich hindurchgebracht. Hier ist er. Er wird sich unbändig freuen darüber. Mein Wunsch ist es, dass ich zu dieser Freude komme, dass ich mich über Jesus freue, so wie er sich über mich freuen will. 1. Petrus 1, Vers 5 hatte ich schon erwähnt. Wir werden bewahrt durch die Kraft Gottes, den Glauben. Das sind die Gläubigen. Das ist die Auswirkung der Eigenschaft Gottes, seiner Macht, im Bereich der Gläubigen. Aber wir als Gläubige sollten auch wissen, wie sich das auswirkt bei Ungläubigen. Ungläubige haben allen Grund zur Furcht beim Bedenken dieser Eigenschaft Gottes, dass er allmächtig ist. Aber auch ungläubige Gläubige, die gibt es auch. Die haben auch Grund zur Furcht. Bedenken wir einige Verse. Psalm 99, Vers 1. Der Herr herrscht als König. Es zittern die Völker. Er thront über Cheruben. Es wankt die Erde. Römer 11, 19 bis 22. Hier spricht Paulus zu Gläubigen. Du wirst hieraufhin sagen, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepropft würde. Recht. Durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden, die Juden. Du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht schonte, weil sie nicht glaubten, dass er auch dich nicht schonen werde, wenn du nicht glaubst. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes gegen die, die fielen. Strenge gegen dich, Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes gegen die, die fielen, Strenge. Gegen dich Freundlichkeit. Wenn du an der Freundlichkeit bleibst, wenn nicht, abgeschnitten. Sonst wirst auch du abgeschnitten werden. Das ist ein Vers, den manche nicht gerne in der Bibel sehen, die eine andere Überzeugung sind. Und dann gibt es merkwürdige Verschiebungen, ja. Auslegungen in Anführungsstrichen. Jakobus 4, Vers 12. Einer ist Gesetzgeber, der zu retten und zu verderben vermag. Wer bist du, der du den anderen richtest? Geschwister, das wollen wir dem Herrn überlassen. Das Urteil zu sprechen über einen anderen, sei es ein Ungläubiger oder ein Gläubiger. Nicht wir entscheiden, sondern der Herr entscheidet über uns. Wir wollen die Hoffnung nie aufgeben, wir wollen glauben, wir wollen mitziehen, wir wollen mitnehmen. Offenbarung 6, die Verse 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Obersten und die Kräftigen und alle Leibeigenen und alle Freien verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, weil der große Tag seines Zorns gekommen ist. Und wer vermag zu stehen? Niemand. Wer vermag zu stehen, ist die Frage, die dann im Weiteren beantwortet wird. Nur die, die in dem Herrn die Treue halten. Magister Helmut Frey sagt einmal etwas zu diesen Versen, das hat mich sehr bewegt. Das Lamm Gottes wird zornig. Wenn man das Lamm Gottes, Gott ist Lamm geworden und ein Opferlamm für uns. Und wer dieses Opferlamm verschmäht, der soll nicht überrascht werden, dass dieses Lamm eines Tages zornig werden kann. Nachdem so viel Liebe verschmäht wurde, Gott bewahre uns davor. Wir wollen bei diesem Lamm bleiben und auch sein Los teilen, selbst bereit sein, geopfert zu werden. Gläubige kennen die Furcht Gottes, wo Ungläubige sie kennen sollten. Das ist ein weiterer Lehrsatz, den wir bedenken sollten. Merkwürdigerweise spricht Paulus von der Furcht Gottes in 2. Korinther 5, die Ungläubige haben sollten, aber wir haben sie. Das heißt, ein Christ, dem es daran liegt, Menschen zu Jesus zu gewinnen, er weiß, dass Ungläubige blind sind, dass sie hart sind, unwillig sind, sie sind ablehnend. Aber er weiß um ihr Los. Und dann schreibt er in 2. Korinther 5, Vers 11, da wir also um die Furcht des Herrn wissen, überzeugen wir Menschen. Wir können nicht die Furcht vor Gott ihnen beibringen. Aber weil wir wissen, was es heißt, verloren zu gehen, vom Wort Gottes her, dass Menschen ewiglich verloren gehen, in eine ewige Hölle. Wir wissen das. Wir sollten diese Furcht Gottes kennen. Uns sollte es zu tun sein, um das Verlorensein anderer. Das heißt also, Gläubige sollten etwas von der Furcht Gottes kennen, die Ungläubige haben sollten. Und in diesem Wissen sollten wir versuchen, Menschen zu überführen, bis sie erwachen. Na ja, wenn der so bemüht ist, wie um meinen Seelenheil vielleicht ist, liegt das daran. Ja? Kann sein, dass er zum Erwachen kommt. So viel zu dieser Eigenschaft, Gott ist groß. Wir kommen zur zweiten großen Eigenschaft. Wir schneiden sie heute Abend noch an und machen dann weiter. Ich nehme an, dass wir bis Sonntag daran genug haben zu überdenken. Die zweite große Eigenschaft, sagten wir, war, Gott ist gut. Gott ist groß, haben wir bedacht. Gott ist gut. Und auch diese Eigenschaft hat viele Zweige, einige Hauptzweige. Zunächst halten wir einfach fest, allgemein, dass Gott gut ist. Bedenken wir das einmal von der Heiligen Schrift her. Gott ist gut in jeder Hinsicht, das heißt vollkommen gut. Es gibt nichts bei Gott, das nicht ganz in Ordnung wäre. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels ist er, vollkommen ist sein Tun. Mit Israel, mit der Gemeinde, mit jedem von uns. Alle Wege sind gut. Vollkommen ist sein Tun. Er macht keine Fehler. Vollkommen ist sein Tun, denn recht sind alle seine Wege. Ein Gott der Treue ist er, ohne Falsch und Abweichung, gerecht und gerade. Das sind eine ganze Anzahl von Eigenschaften oder Adjektiven, die der Schreiber hier über Gott schreibt. Psalm 25, Vers 8. Gut und gerade ist der Herr. Darum unterweist er die Sünder in dem Wege, den sie gehen sollten. Gott ist gut, Gott ist gerade, Gott ist ehrlich, Gott ist wahrhaftig. Und weil er so ist, führt er Menschen, die auf Abwegen sind, auf den rechten Weg und dort weiter auf rechter Straße. Psalm 23. Gott handelt, wie er ist. Gott ist gut in seinem Wesen und in seinem Handeln. Weil Gott gut ist, ist sein Wesen erfreuend für den Menschen. Man darf sich an ihm freuen, weil er so gut ist. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Habe Freude am Herrn. Nimm dir Zeit, dich wirklich zu freuen über Gott, ruft der Psalmist auf. Weil Gottes Güte gesichert ist, darf man mit ihr rechnen. Weil Gott gut ist, dürfen wir mit seiner Güte in unserem Leben rechnen. Psalm 1. Die Verse 5 und 6. Deshalb werden die Ehrfurchtslosen im Gericht nicht bestehen noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn, jetzt kommt die Begründung, Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Deswegen werden sie nicht bestehen im Gericht. Aber der Weg der Ehrfurchtslosen wird vergehen. Als Grund für die Aussage von Vers 5, dort steht, es werden die Ehrfurchtslosen im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Das sind Aussagen über Sünder, über Gottlose. Als Grund für diese Aussage gibt der Dichter zweierlei Auffallendes an in Vers 6. Beim momentanen Thema ist das erste von besonderer Bedeutung. Wieso nun ist die Tatsache, dass Gott den Weg der Gerechten kennt, der Grund dafür, dass Sünder im Endgericht nicht bestehen werden? Die zwei scheinen nichts miteinander zu tun zu haben. Hier wird die Güte Gottes vorausgesetzt. Im anerkennenden Sinne kennt Gott nur den Weg der Gerechten. Im anerkennenden Sinne. Gott kennt den Weg aller Menschen, auch den Weg der Verlorenen. Aber im anerkennenden Sinne kennt er nur den Weg der Gerechten. Ist Gott gut, und damit darf der Gerechte rechnen, so kennt und anerkennt er nicht nur, sondern wird sich auch für ihn einsetzen. Das heißt, Gott wird sich für die Gerechten einsetzen. Und er wird sie vor Schaden bewahren. Er wird, das heißt der Gerechte, wird im Gericht bestehen. Solches kann aber nicht vom Ungerechten gesagt werden. Deshalb bestehen sie nicht, weil Gott nur für Gerechte da ist. Deshalb musst du ein Gerechter werden, wenn Gott deinen Weg kennen will, anerkennen will. Das ist schnell gegangen. Gehen wir nach Hause und bedenken wir einmal den Psalm 1. Sehr interessanter Psalm. Übrigens grundlegend für den Psalter. Mose erklärt, das Werk Gottes ist vollkommen. 5. Mose 32, Vers 4. David erklärt, der Weg Gottes ist vollkommen. Psalm 18. Paulus erklärt, der Wille Gottes ist vollkommen. In Römer 12. Jesus erklärt, der Vater im Himmel ist vollkommen. Das sind verschiedene Zeugnisse. Matthäus 5. Gott macht also keine Fehler. Er ist vollkommen gut. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer, es kann sein, dass sie mir so erscheinen, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgen Meer, will trübend schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, dann will ich mich auf eines besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Rechte legen, sagt, und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still, mein Herz, und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem seligen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Gottes Vollkommenheit umfasst zwei wichtige Eigenschaften. die für uns manchmal in Gegensatz zu stehen scheinen. Doch in Gott sind sie eine gesunde Harmonie, Heiligkeit und Liebe. Der Apostel Johannes spricht gern über Gott. In seinem ersten Brief sagt er zweimal, Gott ist. Das erste Mal sagt er, Gott ist Licht, Kapitel 1, Vers 5. Das zweite Mal, in Kapitel 4, sagt er zweimal, Gott ist Liebe. Diese zwei Aussagen müssen zusammengehalten werden. Sie sind Aussagen, die manchmal in unserem Denken widersprüchlich zu sein scheinen. Gott ist Licht, das heißt, Gott ist heilig. Das ist ein Bildausdruck. Gott ist heilig und Gott ist Liebe. Manchmal scheint es nicht liebevoll zu sein, wenn Gott heilig ist. Und manchmal scheint es nicht heilig zu sein, wenn Gott liebevoll ist. Aber anders ausgedrückt, Heiligkeit, die nicht liebevoll ist, ist keine Heiligkeit. Und Liebe, die nicht heilig ist, ist nicht Liebe. Sie gehören zusammen, auch wenn sie für uns manchmal hier und da zu kollidieren scheinen. Diese zwei Eigenschaften wollen wir auch bedenken, aber es dauert Zeit. Sie sind große Eigenschaften und es wird sehr viel gesagt in der Heiligen Schrift. Wir können nur einiges anregen, aber ich hoffe, es ist das, was uns im Moment helfen kann. Vollkommen ist Gott in seiner Heiligkeit. Was ist denn Heiligkeit? 2. Mose 19, Verse 5 und 6. Und nun, wenn ihr wirklich auf meine Stimme hört und meinen Bund bewahrt und haltet, so werdet ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein aus allen Völkern. Hier haben wir zwei Gedanken. Absonderung. Israel wird abgesondert von anderen Völkern. Und Israel wird Gott zugesondert, zugeordnet. Ihr sollt mir ein Volk sein. Diese zwei Seiten hat das Wort heilig. Manchmal wird die eine Seite mehr betont als die andere und umgekehrt. Ein kleines Beispiel, das ich oft gebrauche. Israel soll Gott eine Stiftshütte, ein Heiligtum bauen, eine Zeltwohnung, ein festes Zelt. Dazu braucht es Verschiedenes, auch an Metall. Nun heißt es, dass die israelitischen Frauen ihre Spiegeln aufopferten, viele von ihnen. Die Spiegeln waren aus Metall, aus kostbarem Metall. Sie waren poliert, sodass eine Frau ihr Bildnis einigermaßen dort drin sehen konnte. Solche Spiegeln wurden gesammelt. Jetzt denken wir an eine Frau, die will ihren Spiegel dazu hergeben, damit man Metall hat, das man einschmelzen kann und etwas anderes daraus bilden kann. Für sie ist es nicht leicht, den Spiegel abzugeben. Vielleicht poliert sie ihn sogar noch in letzter Minute, damit es auch wirklich, sie will ja, dass sie etwas Kostbares gibt, ja. Sie poliert den Spiegel und dann geht sie dort, wo gesammelt wird, und gibt ihn ab. Und was macht der Empfangende? Er wirft den Spiegel als Metall auf einen Haufen. Und dafür wird er ganz verkratzt. Er ist poliert, aber er liegt da auf diesem Haufen. Jetzt hat sie ihn abgegeben. Vorhin war dieser Spiegel ihr heilig. Das heißt, er gehört ihr. Er war ihr zugeordnet. Es war einfaches Metall. Sie hat es poliert und gebraucht. Aber es war ihr heilig in dem Sinne, dass es ihr gehörte. Heilig hat mit Eigentum zu tun. Es gehört jemandem. Dieser Stuhl ist mir jetzt für diesen Zweck geheiligt. Das heißt, mir zugeordnet. Ich darf darauf sitzen. Die Bank, auf der ihr sitzt, ist jetzt euch geheiligt für diese Zeit, die wir hier sind. Das heißt, zugeordnet. Wir gebrauchen das. Es ist für uns gegönnt, es zu gebrauchen. Die Frau gibt es ab. Wem gehört jetzt der Spiegel? Gott. Und die Menschen, die Gott dienen, die gehen jetzt um mit diesem Metall. Das Metall ist jetzt Gott geheiligt. Ein anderes Beispiel. Israel hat ja beim Einzug in das Land mit Völkern zu tun gehabt, gekämpft. Und dann sind ganze Städte vielleicht in den Bann getan, so übersetzt Luther. Das heißt aber wörtlich geheiligt. Oder Häuser konnten geheiligt werden. Luther sagt, in den Bann getan. Ist nicht ganz deutlich genug. Wenn ein Haus geheiligt wurde, konnte es sein, weil Krankheit da wucherte. Es musste zerstört werden. Wenn ein Mensch Gott geheiligt wurde, dann war Gott dran zu entscheiden, was mit diesem Menschen geschehen sollte. Was immer Gott geheiligt wird, damit kann Gott verfahren, wie er will. Er kann das zerstören, er kann es zerschellen, er kann es gebrauchen, so wie er will. Wenn Aaron Gott geheiligt wird zum Priestertum, dann gebraucht Gott ihn für diesen Dienst in seinem Heiligtum. Sein ganzes Leben war er Gott abgesetzt, zugeordnet für diesen Dienst. Er durfte nichts anderes machen. Das war seine Lebensaufgabe. Nach ihm sein Sohn. Wenn wir Gott geheiligt werden, dann sind wir Gott zugeordnet. Er eignet uns und er macht mit uns, was er will. Seine Absichten kennen wir aus der Heiligen Schrift. Die Wege, die Gott gebraucht, die kennen wir nicht immer. Aber, dass wir Gott heilig sind, heißt nicht nur, dass er uns rein gemacht hat von Sünde, sondern dass wir ihm gehören. Heilig zu sein heißt, Gott zugeordnet zu sein. Und in diesem Zeichen sind wir abgesondert von allem dem, das nicht Gott meint, von dem Gott abgesondert ist. In diesem Zeichen, dass wir Gott gehören, gehören wir nicht der Welt. Und gibt es aber Christen, die gern hin und her gehen, ja? Es geht nicht. Entweder oder. Was hinkt ihr auf beiden Seiten, ruft Elia, ja? Wenn wir Gott geheiligt sind, wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr und Heiland, dann will ich bei ihm bleiben. Und dann soll das von morgen früh bis Abend der Fall sein, die ganze Nacht. Und von Sonntag bis Samstag. Und von Sonntag bis Samstag und von Sonntag bis Samstag. Und vom ersten Tag des Monats bis zum letzten. Und dann ist Gott das, was mich beseelt. Ich bin ihm ergeben. Ich bin ganz für ihn da. Ja. Das heißt es, Christ zu sein. Ein Heiliger zu sein. Gott geheiligt. Wir wollen beten, dass der Herr uns hilft, weiter diesen Gedanken zu bedenken, morgen. Er hat auch verschiedene Zweige. Wir werden erfahren, dass Heiligkeit noch verschiedene Aspekte hat. Das ist ein sehr interessantes Wort. Und dann wollen wir auch später noch zum Thema Liebe kommen. Aber jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Wir wollen wieder zum Schluss beten. Ich finde es schön, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben können, wenn solche da sind, die gern den Herrn preisen möchten, ob seiner Macht, ob seiner Heiligkeit, oder wir haben Anliegen, wollen wir ganz frei sein. Und wir würden aufstehen dazu. Vater, wir danken dir, dass du ein so großer Gott bist. Du weißt alles, du bist überall, du siehst alles. Du vermagst, uns zu helfen, uns winzigen Menschen. Wir sind in deinem Bilde geschaffen. Das können wir nicht fassen, aber wir dürfen deine Gedanken dir nachdenken. Und wir preisen dich dafür, dass du uns das ermöglichst. Schenk es, Herr, durch deinen Heiligen Geist, dass wir richtig denken. Lass uns, Herr, dein Wort in rechter Weise erkennen. Und dann lass uns, Herr, es in rechter Weise weitergeben. Lass jeden von uns, Herr, dein treuer Zeuge sein in dieser dunklen Welt. Danke, Herr, dass du uns begleitest, wenn wir nach Hause gehen. Bewahre uns, Herr, bewahre uns deine Botschaft. Bewahre uns im Miteinander. Lass deinen Heiligen Geist in uns und um uns her walten. Zu deiner Ehre. O Herr, verherrliche deinen Namen durch uns. Amen.